herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf das glückselige Los eine Person, die schon seit vielen Jahren quasi parallel zu meinem Leben hin und her fährt. Es ist ein Mensch, der spielejournalistisch arbeitet und dessen Oeuvre immer wieder, also wirklich seit Jahren, ich würde fast sagen seit einer Dekade, womöglich sogar noch länger, in meinen Feed reingespült wird. Ob nun bei YouTube mit seinen Videos, in meinem Podcatcher, mit seinen Podcasts oder auf irgendwelchen Kurzmeldungsseiten wie Twitter, jetzt heute X oder Blue Sky oder so ein Kram. Irgendwie war und ist er immer präsent, aber ich habe nie mit ihm gesprochen oder Kontakt aufgenommen. Und dann dachte ich mir jetzt, warum eigentlich nicht? Und so kam es zu diesem Gespräch mit Björn Balk alias Speckobst. Ein Mann, der so vieles zu erzählen hatte und das alles so angenehm verpackt hat. Ich habe viel gelacht in dieser Aufnahme, nachdem ich meine anfängliche Irritation übrigens abgelegt hatte, dass er fast exakt genauso klingt wie Leo Schmidt, auch ein Spielejournalist, heute häufiger zu sehen und zu hören im Umfeld der lieben Leute von Hooked. Und eine Person, die übrigens auch schon vor einigen Jahren mittlerweile schon hier bei Okay Cool trifft zu Gast war. Nicht irritiert sein, nein, heute ist nicht Leo zu Gast, sondern Björn Balk. Und mein Gott, was war es für eine Freude, weil wir mit unserem Gespräch in Bereiche abgetaucht sind, in der sich seine Arbeit abspielt, die teilweise so weit weg von meiner eigenen Arbeitswelt ist, obwohl wir beide spielejournalistisch arbeiten. Es war hochinteressant. Damit meine ich vor allem seine Aktivitäten als Speckobst. Das ist sein, ja, ich wollte schon fast sagen, Künstlername, Nickname, wie auch immer, mit dem er seit Jahren auf YouTube vor allem, auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal, eine ganze Reihe von Formaten rund um Spiele und Spielkultur anbietet, Videokolumnen, Reviews, all dieser Kram, der drumherum und dazwischen ist. Und seine Videos, und das finde ich immer so faszinierend als jemand, der immer mal wieder reinschaut, sind zum einen super leidenschaftlich und meinungsstark, zum anderen aber auch echt gut. Also, das muss ja nicht unbedingt zusammengehen. Nur weil jemand leidenschaftlich ist, heißt das nicht, dass er gute Sachen macht. Aber hier kommen die beiden Dinge zusammen. Ich habe immer das Gefühl, Björn brennt für die Themen, die er aufgreift, hat eine starke Meinung, die er dann auch leidenschaftlich vertritt. Und er gehört damit zu den Menschen, denen ich dabei auch gerne zuschaue und zuhöre. Und deswegen hat es mich auch so gefreut, mit ihm jetzt mal zu sprechen über diese Arbeit und die Frage, wie Spielejournalismus auf YouTube funktionieren kann. Davon ausgehend gingen wir zu einer anderen Säule, die er sich in den letzten Jahren mittlerweile jetzt als Freiberufler sich aufgebaut hat, und zwar seinen Podcast, einen von mehreren, die er hat, muss man sagen, nämlich Ink Ribbon Radio, ein Horrorspiele-Podcast, den er mittlerweile schon seit 2022 gemeinsam mit Benjamin Horlitz betreibt, und auch dort faszinierendes Programm. Sie haben sich reingewagt in die absolute Nische, wenn man so möchte, auch wenn Horrorspiele ja längst omnipräsent im Spielregal sind, und sprechen dort auch wieder in unterschiedlichsten Formaten über Horrorspiele und Horrorspielkultur. An dieser Stelle Hörempfehlung von mir. So, und all das decken wir in unserem Gespräch ab. Wir laufen von der einen zur nächsten Station, stellen die Frage, wie kam Björn überhaupt in die Spielebranche, und nehmen dann irgendwann die Ausfahrt in Richtung, wie ist es eigentlich finanziell so zu arbeiten, wie er arbeitet? Beutet er sich selbst aus? Hat er dieses Gefühl? Was macht die Arbeitszeit mit ihm? Kann er immer noch eine Freizeit sich behaupten? Wie sieht all das hinter den Kulissen aus von Björn Balk alias Speckobst? Ich habe das sehr genossen. Am Rande konnte ich übrigens Observer als bestes Spiel der Geschichte verteidigen. Auch das ist zu hören in dieser Folge, zumindest ganz kurz mal, aber es war mir wichtig. Und ansonsten, apropos wichtig, möchte ich folgendes Ereignis noch für die Ewigkeit archivieren, bevor wir hineinstarten in diese Folge. Es ist jetzt offiziell Weihnachtszeit. Ich weiß, beruhigt euch da draußen. Wenn diese Folge erscheint, haben wir immer noch erst Ende November, der 23., wenn mich nichts täuscht. Aber ich habe mich heute eingeloggt, wie ich es tue, seit 14 Jahren plus, in den Servern von League of Legends, ein MOBA, ja. Und dort wurden jetzt die Weihnachtslandschaften als Skin ausgerollt. Und was soll ich sagen? Ich war ganz festlich gestimmt. Ein kleiner Zug fährt um den Nexus herum. Die kleinen Minions, die man kaputt hauen muss, tragen jetzt Zimtsterne statt Schilder. Leute, was soll ich sagen? Ich habe jetzt den weißen Bart, die rote Mütze und was sonst so der Weihnachtsmann noch hat, bereits um mich versammelt. Ich freue mich riesig. Das bedeutet auch, dass ich bei Orky Cool damit offiziell in die Produktionszeit der Weihnachtstage gestartet bin. Ich möchte auch über Weihnachten und die Feiertage euch da draußen ein ganz wunderbares und wunderschönes Podcast-Programm anbieten. Aus vielen Gründen, alleine schon, weil es mir Spaß macht, aber auch, weil ich mir denke, nicht alle da draußen, die vielleicht über Weihnachten ihre Zeit verbringen, haben Spaß mit dieser Zeit, die freuen sich vielleicht über den ein oder anderen schönen Podcast, ob das jetzt nun daran liegt, dass sie nicht so gerne bei der Familie sitzen, dass sie die Weihnachtstage alleine verbringen, das ist das eine. Oder zum anderen, manche von euch da draußen wohnen ja nicht mehr dort, wo die Eltern sind und müssen dann ein ganzes Stück mit dem Zug fahren, und auch für diese Zeit möchte ich euch versorgen mit ganz tollen Okay Cool Podcasts. Freut euch drauf, ich freue mich drauf, haltet die Augen und Ohren offen, und wenn ihr noch mehr als nur die Sonntagsfolgen hören wollt, dann schnappt euch ein Steady-Abo, um all diese Weihnachtspodcasts auch hören zu können. Dienstag und Freitag geht's los. Vielen herzlichen Dank. Ach Quatsch, geht's los. Jeden Dienstag und Freitag erscheinen die, ihr wisst schon. Naja, jedenfalls, ich würde sagen, wir steigen rein in dieses, wie ich finde, wunderschöne Gespräch, das uns da gelungen ist, gemeinsam Björn Balk, Speckobst und ich. Wir waren zu dritt, aber auch zu zweit, vor allem aber glücklich dabei. Es gibt immer eine Anmoderation, in der stelle ich meinen Gast schon mal vor und was der so macht und woher ich die Person so kenne. Und dann suche ich mir einen Punkt in unserer Aufnahme quasi von jetzt, um dann so rein zu smoothen in das Gespräch. Und das erzähle ich deswegen, weil dadurch ist es jetzt gar nicht mehr notwendig, dich förmlich vorzustellen. Zu diesem Zeitpunkt quasi im Podcast wissen die Leute schon die wichtigsten Dinge über dich, die Grundzüge.
Alles klar. Nee, kenne ich. Also bin ich mit vertraut. Bin ja auch selber regelmäßiger Hörer bei dir.
Das ist eine neue. Oh Gott, ich wollte gerade einen entspannten Schluck Kaffee nehmen und jetzt höre ich das, bin ich direkt wieder aufgeregt. Du, das freut mich aber sehr. Das freut mich aber wirklich sehr. Darf ich fragen, wann du dazugestoßen bist? Oder nicht dazugestoßen, sondern wann du zum ersten Mal überhaupt auf dieses Programm aufmerksam geworden bist? Das wird mich jetzt brennend interessieren.
Ich glaube von Beginn an, würde ich sagen. Also das müsste auf jeden Fall eine der ersten Episoden gewesen sein. Und seitdem verfolge ich das Ganze auch.
Okay, das ist abgefahren. Da können wir uns quasi die Hand geben, denn mir geht's bei dir ganz genauso. Es ist wirklich abgefahren, wie lange wir offenbar schon einander im Leben parallel aneinander nebenher fahren, weil dein vor allem Nickname plus dieses, also ich muss ja schon sagen, ikonische Bildchen, das verbunden ist mit diesem Nickname, das vagabundiert in meinem Hinterkopf, ich sag mal, locker seit, also 8 Jahren oder so. Also unglaublich. Es hat so eine Omnipräsenz erlangt. Und irgendwann saß ich jetzt hier mal vor meinem Popel-PC vor einiger Zeit und dachte mir wie aus dem Nichts, sag mal, warum lade ich ihn eigentlich einfach mal als Gast ein? Das wäre ja fantastisch. Und dann habe ich dir geschrieben, hast du geantwortet und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt muss ich doch direkt mal anfangen mit diesen Basic-Fragen. Ich bin mir sicher, die wurden dir schon tausendfach gestellt und du hast sie schon tausendfach beantwortet. Aber das gönne ich mir jetzt einfach mal, diesen Luxus, das vorher nicht recherchiert zu haben, um es von dir persönlich zu erfahren. Ich beginne mit diesem wahnsinnig seltsamen und gleichzeitig auch tollen Nickname, den du an vielen Stellen benutzt, und zwar Speckobst. Ich muss fragen, was hat es damit auf sich?
Das kommt tatsächlich von dem Spiel Spec Ops The Line. Oh, und zwar, ich habe das früher, also das ist dann jetzt ja schon vor 10 Jahren oder so her, mit einem Kumpel. Ich glaube, so seit Release haben wir das jedes Jahr, wenn wir uns getroffen haben, einmal immer durchgespielt und natürlich auch ein bisschen was dabei getrunken. Und irgendwann möchte man, wenn man über den Spielenamen redet, nicht die ganze Zeit Spec Ops oder Spec Ops The Line sagen. Und irgendwann habe ich einfach angefangen, das Spiel Speckobst zu nennen. Und als ich dann später nach einem Namen für den Kanal gesucht habe, fiel mir das nochmal ein, habe so ein paar Freunde gefragt, die haben alle gesagt, ja, ist super, kannst du nehmen. Und so war es dann. Jetzt sitzen wir hier 10 Jahre später.
Ich verliere gerade all meine Kräfte, weil ich kann dir sagen, ich habe natürlich mir auch Gedanken gemacht, was könnte es damit auf sich haben. Und dann habe ich mich so durch dein Werk nochmal ganz bewusst gearbeitet, dieses Mal in Vorbereitung auf dieses Gespräch, auf YouTube, Textform, alles Mögliche. Und habe mir gedacht, okay, ich traue dem Burschen locker zu, dass das so ein absichtlicher, subversiver Nickname ist, der Gegensätze miteinander verbindet. Speck und Obst, das ist ja genial. Das soll die Vielschichtigkeit seines Kritikerschaffens zeigen. Und das habe ich mir sogar so aufgeschrieben, weil ich mir dachte, das ist meine Hypothese. Das vermute ich, das wird wahrscheinlich stimmen. Und jetzt stellt sie heraus, ist ein Suffname, ich drehe durch.
Ich mag es generell, also Wörter, die Phonetik von denen. Also meine Partnerin kennt das eben auch von mir, dass ich einfach hier in der Wohnung rumlaufe und irgendwelche Wortverdreher oder sonst was einfach aus mir so rausposaune. Und Speckobst war einfach eins davon. Ich mag einfach, wie das Wort klingt. Und so kam das dann zustande. Also das tut mir leid, da steckt nichts mehr dahinter. Aber deine Annahme wäre auf jeden Fall, ich glaube, da sollte ich in Zukunft einfach immer sagen, ne, das ist die Dualität des Kritikers,
wirklich,
die ich damit beleuchten
möchte. Wirklich, die Vielschichtigkeit.
Klingt auf jeden Fall klüger.
Ohne Witz, ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich wusste ja natürlich, uns erwartet dieses Gespräch. Und ich weiß noch, das war jetzt vor ein paar Stunden, mit welchem Stolz ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt habe. Weil ich mir dachte, okay, das ist auf jeden Fall richtig. Da bin ich richtig stolz drauf. Naja, egal. So, und damit verbunden eine weitere Basic-Frage. Auch da habe ich nicht nachrecherchiert, ob das schon mal irgendwo beantwortet wurde, weil ich will es von dir einfach persönlich nochmal hören. Die Sache mit diesem, wie beschreibe ich das eigentlich, mit dem Profilbildchen, das omnipräsent quasi in Verbindung mit dem Nickname Speckobst überall eingesetzt wird, für alle, die das jetzt nicht kennen sollten. Ja, jetzt wird es natürlich interessant, das zu beschreiben. Also ich versuche es mal mit meinen Worten, wie ich das über die Jahre immer gesehen habe. Es ist so ein abgefuckter Link aus den Legend of Zelda Spielen, der in so Videos auftauchen würde auf YouTube, die wiederum nur so nachts um 4 abrufbar sind. So ganz komische Sachen. Ich habe mal früher so Pokémon-Parodien gesehen auf YouTube. Ich finde die auch nicht mehr. Und das waren ganz schlimme Dinge, wo Pikachu nackt mit erkennbaren Genitalien mit so einer kleinen Pistole rumfuchtelt und ein Bisasam in den Kopf schießt. Das ist so die Art von Video, die ich vor vielen Jahren gezeichnet gesehen habe auf YouTube. Versehentlich natürlich. Und das fällt für mich in die gleiche Kategorie. Was ist es denn wirklich und was hat es denn damit auf sich?
Also die Beschreibung passt eigentlich absolut perfekt auf den Avatar. Den hat damals meine beste Freundin gemalt, weil, also ich habe so versucht, okay, ich möchte das Ganze zu Beginn auch noch so ein bisschen anonym halten, vor allem, weil ich, als ich den Kanal gestartet habe, war ich gerade mitten in einem Praktikum bei Sony PlayStation und da wollte ich natürlich jetzt nicht, dass da irgendeine Verbindung zwischen mir und dem YouTube-Kanal irgendwie besteht, deswegen habe ich das versucht, so komplett anonym erstmal zu halten und hatte sie gefragt, weil sie auch kurz davor ihre Diplomarbeit gemacht hat und für diese Arbeit hat sie das war irgendeine Kurzgeschichte von Stephen King, die sie dann als so ein Horror-Kinderbuch designt hat, also als so fertiges Produkt. Und ich fand diesen Stil so fantastisch, dass ich sie dann gefragt habe, hey, könntest du mir nicht irgend so eine, also in diesem Stil eine Horrorfigur von eben Link machen, dass es so ein bisschen diesen Videospielbezug zeigt, dass es aber auch so ein bisschen mein Fable für Horror so ein bisschen rüberbringt. Und ja, das ist der Avatar, den ich jetzt seit knapp 10 Jahren benutze. Ich habe für andere Kanäle nochmal von anderen Leuten dann Zeichnungen benutzt, damit die sich so ein bisschen voneinander absetzen. Aber diese originale Version, die ist eben von meiner besten Freundin.
Kannst du ihren Namen nennen oder ist das absichtlich geheim gehalten?
Ich kann den Namen nennen, also Maike, aber ich ist jetzt glaube ich keine Person, die man irgendwie kennen würde oder so.
Einfach nur für die Credits. Ich finde das immer ganz cool, wenn Leute sowas Cooles machen, den Namen mal irgendwo hinzustellen, das ist ja super cool. Und ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass dieser Avatar, der vieles von deiner Arbeit begleitet, als Bildchen, irgendwie in Thumbnails oder so ein Kram, war für mich persönlich auch, und ich bin so neugierig zu erfahren, ob du das Feedback noch von anderen Seiten mal bekommen hast, der wichtigste Grund, warum ich ganz lange, obwohl mir ständig dein Kram entgegengespült wurde, im positivsten Sinne, den gemieden habe. Weil, vielleicht ahnst du es schon, aber das Bildchen suggeriert natürlich auch so eine gewisse Griesgrämigkeit, so einen gewissen Zynismus. Das sind alles so Worte, die ich mit diesem Bild einfach verbinde, mit diesem Avatar. Und das sind Dinge, die ich persönlich null suche in Kritiken oder in irgendwelchen Auseinandersetzungen mit Spielen als so eine Grundprämisse. Wo es angebracht ist, super gerne, aber ich mag das nicht so grundsätzlich. Und Spoiler, da tue ich sowieso deiner Arbeit unrecht, weil die ist viel facettenreicher als das. Aber zu Beginn dachte ich, ah nein, das ist so ein Grießcreme-Mensch und das will ich mir gar nicht angucken. Hast du das schon häufiger gehört und vor allem ist das auch ein Gedanke gewesen, so ein Avatar dann zu wählen, um so ein Bild auch aufzubauen?
Also das war jetzt nie ein Hintergedanke, den ich in irgendeiner Form hatte. Das war für mich einfach immer so, okay, Alleinstellungsmerkmal und ich wollte, dass die Leute irgendwann das dann auch wiedererkennen. Also dass man dann sofort sieht, okay, das ist ein Video von mir. Ich muss mir dann kein großartig eigenes Thumbnail-Design ausdenken und dabei bleiben, sondern ich kann einfach diese Figur draufpacken und das soll so ein bisschen der Wiedererkennungswert davon bleiben. Da war jetzt nie der Hintergedanke, irgendwie weiterhin eine gewisse Emotion damit zu verpacken. Ich habe das jetzt über die Jahre so von vereinzelt mal von Leuten gehört, die dann deswegen gedacht haben, okay, da erwarten mich die und die Inhalte. Es ist eher so, dass Leute, die nur bestimmte Inhalte von mir konsumieren, dann immer vorwerfen, ich wäre zu 100% negativ und würde mich die ganze Zeit nur über Sachen beschweren. Aber das liegt meiner Meinung nach eher daran, dass Leute dann auch nur auf die Videos klicken, wo ich dann ein Spiel nicht so positiv bespreche. Oder beziehungsweise, also manchmal reicht das Gefühl für die Leute schon, dass du irgend so einen aktuellen AAA-Blockbuster jetzt nicht komplett über den Klee lobst, sondern auch zwischendurch dann eben mal die Kritiken oder so einwirfst. Aber es war jetzt nie der Plan, in diese Richtung zu gehen. Also ich bin einfach so, wie ich das dann mich in dem Moment fühle. Ich bin eben jemand, der sehr meinungsstark ist und dann sowohl das Positive als auch das Negative sehr deutlich rüberbringt. Also ich bin da niemand, der irgendwie versucht, so ein bisschen schonend das Ganze dann zu sagen, sondern eben auch sehr, sehr ehrlich direkt heraus. Und ich glaube, das führt einfach oftmals dazu, je nachdem, was man dann von mir konsumiert, dass da dieser Eindruck irgendwie erscheint. Ich würde die fast, also mir werfen Leute, das ist so ein Running Gag auch bei mir in der Community geworden, dass dann immer Leute sagen, Björn hasst alle Videospiele. Und währenddessen habe ich zwei monatliche Formate, wo ich einmal die besten Spiele vorstelle, die ich gespielt habe in dem Monat und dann jeweils die neuen Spiele für den kommenden Monat vorstelle und da auch explizit halt so die ganzen kleinen Indies raussuche, auf die ich mich freue. Aber das schauen halt die Leute nicht, die dann sich nur irgendwie, weiß ich nicht, mein Video zu Silent Hill 2 Remake oder so ansehe, wo ich nicht gerade positiv darüber spreche.
Ja, das ist echt faszinierend, zumal ja gerade bei YouTube du ja in einem Ökosystem zu arbeiten scheinst. Und das ist nur mein Eindruck von außen, weil ich bin da selber als Creator quasi irgendwie kaum aktiv oder sowas. In dem belohnt wird, wenn Videos eher eine negative Grundhaltung einnehmen. Und wie komme ich auf diese Vermutung? Ich habe zuletzt wieder ein Experiment mitbeobachten können. Ein fantastischer, Empfehlung am Rande, Tabletop-YouTuber namens Midwinter Minis. Ich weiß nicht, kennst du diese Welt? Hast du damit was am Hut?
Oh, nur ganz am Rande, nur ganz, ganz am Rande. Ich selber bin da wirklich gar nicht drin.
Ja, schade. Aber lieber Typ auf jeden Fall, dieser Midwinter Minis, und der hat zwei Videos produziert und direkt hintereinander rausgehauen, die sich jeweils drehten um fünf Dinge, die bei Games Workshop, den Machern von diesen Tabletop-Systemen, dem Monopolisten sozusagen, was bei denen furchtbar schief läuft. Und dann hat er ein Video gemacht, fünf Dinge, die ganz fantastisch laufen, die er absolut liebt an dieser Firma und was die sich so alles ausdenken. Sind jeweils unterschiedliche Punkte und alle sind wahr, aber jeweils eben in einem eigenen Video. Und das Experiment, das er damit versuchte, war zu gucken, was passiert mit diesen Videos, die unmittelbar nacheinander veröffentlicht wurden in diesem Ökosystem YouTube. Und es stellte sich heraus, vermutlich wenig überraschend, das negative Video hatte die vierfache Anzahl von Klicks und Zugriffen als das positive Video. Ist natürlich anekdotisch und nur ein Einzelfall, aber bestätigt so eine Grundhaltung, die ich habe und von der ich heraushöre, dass du diese als Beobachtung auch gemacht hast.
Ja, also es ist ja auch eine Sache, die man auch in anderen Teilen aus der Forschung halt weiß. Also ich komme ursprünglich auch aus der Werbebranche und da war es eben auch schon immer, dass die starken Emotionen sind die Leute am meisten dazu bewegen, irgendwas zu machen und in dem Fall auch auf irgendwas drauf zu klicken. Das heißt, mit Negativität gerade neue Personen, die vorher deine Inhalte noch nicht gesehen haben, dazu zu bringen, auf die Videos zu klicken, ist wesentlich einfacher, als wenn man jetzt mit so einer generellen Positivität an irgendwas dran geht. Außer diese Positivität ist auch ein Widerspruch zu der allgemeinen Stimmung. Also wenn du irgendeinen Titel, der von allen verhasst wird, dann auf einmal so sehr positiv besprichst, dann klicken Leute auch aus Neugier da drauf. Oder wenn es eben natürlich so ein aktueller Hype-Titel irgendwie dann ist, ist, dann, aber das finde ich, das sollte man so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen. Aber ja, Negativität in verschiedenen Facetten. Also man muss nicht mal selber aktiv jetzt da reinschreiben, dass man irgendwas nicht mag. Es kann auch einfach sein, dass man so ein negatives Thema bespricht, was dann eben auch Leute direkt anzieht oder irgend so ein kontroverses Thema gerade bespricht. Das hilft dann eben auch dabei, auf jeden Fall die Videos in den Viewzahlen weiter nach oben zu befördern.
Wenn wir da kurz beim YouTube-Kanal noch kurz stehen bleiben können, wie sehr spürst du da so Hand aufs Herz die Versuchung, diese bekannten, wie du sie auch gerade beschrieben hast, Mechanismen so zu bedienen, dass du eben auch ein bisschen optimieren kannst, dass die Videos, die du produzierst, auch wirklich mehr Leute erreichen? Also mit anderen Worten, ist da eine spürbare Versuchung vorhanden zu sagen, okay, wie kriege ich jetzt einen Spin rein in das, was ich eigentlich erzählen will, um so ein bisschen auf dem Rücken dieses starken Emotionswellchens zu schwimmen?
Oh, natürlich. Also das, ich glaube, da kann sich auch niemand auf der Plattform in irgendeiner, also irgendwie freisprechen. Also ich, was ich nicht mache, ist irgendwelche, sagen wir jetzt mal, Videos oder Themen, auf die ich gar keine Lust habe, nur weil sie in irgendeiner Form populär sind. Also das, was ich bespreche, sind auch immer schon Sachen, die mich interessieren. Aber natürlich, wenn ich jetzt zwei Themen habe und beide interessieren mich, dann werde ich wahrscheinlich das Thema nehmen, von dem ich ausgehe, dass es sich eben besser klickt. Also weil ich habe natürlich nur eine gewisse Zeit, die mir zur Verfügung steht, vor allem auch noch mit den ganzen anderen Inhalten, die ich produziere. Und dann muss man eben irgendwann priorisieren und wählt automatisch irgendwann, also gerade wenn es eben um die so die Grundsicherung dann geht, das ist ja mein Hauptberuf, dann wählt man eben die Sachen, die so ein bisschen mehr, also von denen man weiß, dass sie polarisieren. Ich habe auch so ein bisschen, also ganz ehrlich, ich habe auch ein bisschen Spaß daran bei gewissen Sachen. Also vor allem so Themen, die egal sind. So, wenn es jetzt politische Inhalte sind, dann versuche ich da auch wirklich ernsthafter dran zu gehen. Aber wenn es irgendein Videospiel ist oder so und ich weiß, Leute kennen mich teilweise als die Person, die sehr kritisch gegenüber vielen Remastern und Remakes gegenübersteht, dann spiele ich auch ein bisschen mit der Emotion. Also dann schlage ich da auch so ein bisschen härter rein in der Überschrift und so ein bisschen, weiß ich nicht, wie so eine Wrestling-Figur, die man dann auch absichtlich so positioniert, dass Leute sie scheiße finden teilweise.
Ja.
Zumindest für diesen gewissen Kreis.
Ja. Hast du da ein Beispiel für so ein konkretes, wo du das mal gemacht hast, was du gerade beschrieben hast?
Ich habe das natürlich ausgenutzt, nachdem ich gemerkt habe, nach der Ankündigung von dem Silent Hill 2 Remake, dass da eben die Informationen rauskam, okay, Bloober Team machen das, war jetzt zu dem Zeitpunkt ein Entwickler, dem ich jetzt basierend auf den vorigen Spielen nicht gerade positiv gegenüberstand und es generell auch nicht für nötig halte, solche Werke irgendwie nochmal in Anführungszeichen nur zu modernisieren. Ist ein anderes Thema, aber jedenfalls habe ich dann gemerkt, okay, ich habe das erste Video dazu gemacht und das wird eben mega gut geklickt. So Leute hassen das und es klickt sich aber sehr gut. Und ich habe da so ein bisschen Spaß dran gehabt. Ich habe da wirklich Spaß dran gehabt, dass jedes Mal, wenn so neue Informationen rausgekommen sind, so natürlich ist es meine ehrliche Meinung gewesen. Ich habe jetzt nie grundlos irgendwas kritisiert oder das krampfhaft gesucht. Aber ich habe eben schon gemerkt, so ich persönlich habe Spaß daran, dass die ganzen Fehler oder Sachen, die mich da stören, zu finden, weil ich das normalerweise ansonsten einfach privat mit Freunden irgendwie so ein bisschen besprechen würde. Und dann aber zu wissen, okay, das klickt sich jetzt wieder und Leute regen sich darüber auf, dann habe ich jetzt auch ein bisschen Spaß damit und steige dann auch etwas härter darin ein, wenn ich so die Thumbnails designe und dann irgendwie darüber schreibe, was darf Satire oder was soll das oder so. Oder jetzt auch mittlerweile, so dass dann angekündigt wurde, dass eine Xbox-Version kommen soll und dann wusste ich, okay, wenn ich darüber spreche, ich will darüber sprechen, aber ich weiß auch, dass es sich gut klickt und dann habe ich die Thumbnail auch so designt, als würde ich mich halt so extrem darüber aufregen. Also so ein Gesicht von, so ein bearbeitetes Gesicht von James Sunderland, dem Protagonisten, genommen und das dann vor diese, so eine von mir modifizierte Xbox-Version eben gestellt, weil ich weiß, das klickt dann wegen der Emotion. Der Beitrag selber war relativ neutral und ich habe auch so ein bisschen über andere Dinge drin gesprochen. Aber ja, es hat dann in dem Fall auch funktioniert. Also das ist so ein konkretes Beispiel, wo es auch schon, also das Spiel ist in meiner Community auch so ein bisschen zu einem Meme geworden, einfach weil ich so ich würde mal sagen, so der prominenteste Kritiker war dem Spiel gegenüber oder das vielleicht immer noch bin, und ich dann Spaß einfach damit habe, so ein bisschen damit zu spielen, weil es ist letztendlich eben nur ein Videospiel und jetzt kein so ein ernsthaftes Thema, und ich finde, das ist dann so ein Bereich, wo man auch ein bisschen Spaß haben darf.
Ich finde das, um das noch kurz nachzuliefern, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, was du gerade beschrieben hast, dieses das Thumbnail zeigt diesen James Sunderland in einer der Szenen aus dem Remake, Remake, in dem er davor ist, sich seinen Kopf in die Schlinge zu stecken bei einem Galgen. Darunter steht im Thumbnail ganz groß: Es wird immer schlimmer. Und der Videotitel aber, und das finde ich ganz spannend, der Videotitel hat dann schon wieder eine andere Qualität, weil der lautet, wenn ich jetzt hoffentlich das Richtige angeklickt habe dazu, das Silent Hill 2 Remake wird laut Bloober Team kein psychologisches Horrorspiel. Ja. Ist es das Richtige? Ja, genau. Und das finde ich auch schon mal interessant, also das ist ja jetzt keine neue Beobachtung, aber einfach nochmal hier zu sehen, wie so unterschiedlich qualitativ die Titel und der Thumbnail-Titel nochmal sind, finde ich sehr spannend.
Ja, also das war auch so ein Ding, wo ich dann damit Spaß hatte, weil ich wusste ja, dass wir aus den Trailern dieses Bild eben hatten, wo James die Schlinge nach unten zieht und da durchguckt, was ja, also klar, im Spiel selber auch so eine gewisse Symbolisierung hat, aber ja auch mehr einfach nur so eine normale Szene, wo er eben die Sachen nach unten zieht, um ein Puzzle zu lösen. Aber das, was da bildlich natürlich dann auch in Kombination mit dem Text unten drunter und so übertragen wird, das ist ja auch absichtlich. Also ich habe das nochmal benutzt, als angekündigt wurde, dass Bloober ein Remake zu Silent Hill 1 machen, und habe dann exakt wieder dieses Bild genommen, aber das Gesicht vom Protagonisten aus dem ersten Teil dann drüber gefotoshoppt. Und das auch dann so, weil eine Sache, die ich auch öfter benutze, wenn ich mich zum Beispiel über Industrie-News aufrege, also wenn jetzt wieder Leute gefeuert werden beispielsweise oder sowas, das, was ich oft benutzt habe, ist: Hier ist das, was passiert ist, und dann einfach noch: und ich kotze im Strahl. Und Leute haben das auch angefangen mittlerweile so: oh, ich wundere mich, warum Björn jetzt bei dieser News nicht noch hinten geschrieben hat: und ich kotze im Strahl. Und habe dann bei der Ankündigung von dem Remake so ein bisschen damit gespielt, weil ich habe mich jetzt nicht drüber aufgeregt, aber ich fand es halt lustig, das zu benutzen, so Bloober Team machen Silent Hill 1 Remake irgendwie, und dann einfach nur die Frage dahinter: kotze ich im Strahl? Um die Leute so ein bisschen auf das Video zu ziehen. Der Beitrag selber war eigentlich relativ neutral und hat so ein bisschen über die Situation eben gesprochen. Aber in den Thumbnails damit zu spielen, das macht auch teilweise einfach ein bisschen Spaß. Ne? So eine Art Shitpost zu erstellen. Einfach schnell ein bisschen was in Photoshop zusammenziehen. Und ja, das gibt mir auch ein bisschen Freude teilweise.
Ja, ja. Wir kommen da gleich nochmal hin zurück zum YouTube-Kanal. Bevor wir jetzt wieder einen Schritt zurückgehen und quasi mal gucken, wie du eigentlich in dieser Welt, also der Welt des Spieljournalismus im Ganzen drumherum gelandet bist, noch eine Zwischenfrage, die ich mir nicht verkneifen kann. Du hast gesagt, du hast wenig Urvertrauen in das Werk von Bloober Team. Ich muss fragen, hast du ausprobiert jemals das fantastische, womöglich beste Spiel der Geschichte, Observer?
Ja, Observer habe ich auch gespielt. Das ist die eine positive Ausnahme im Katalog gewesen.
Damit kann ich leben. Mehr möchte ich gar nicht hören. Da war ich nur neugierig. Alles klar. Sehr gut. Okay, ich habe geguckt. Wie gesagt, ich wollte mal nachvollziehen. Ich hatte vorhin ja erzählt, du bist irgendwann in meinem Leben aufgetaucht und warst dann omnipräsent mit dem Nickname und dem Bild und so weiter. Und in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier fragte ich mich: Wo kommst du denn eigentlich her? Also wo beginnen denn so deine Spuren in der Welt des Spieljournalismus? Und da habe ich ganz viel rumrecherchiert und geguckt und entdeckte schon, das hat mich schon total überrascht, in den späten 2000ern schon erste Artikel, die ich dann zumindest gefunden habe, für Eurogamer, die du geschrieben hast. Und jetzt hörte ich aber von dir, und ich hoffe, ich habe richtig zugehört, dass du eigentlich noch von ganz woanders kommst, nämlich aus der Werbebranche. Und wenn ich jetzt das richtig zusammen tüftle, weil anders geht's eigentlich gar nicht, warst du erst in der Werbebranche und irgendwann fand dann dieser Übergang rüber in die Welt des Spieljournalismus statt.
Nee, also ich hab zuerst mit dem Spielejournalismus nebenbei angefangen. Also ich habe schon immer für so Fanseiten geschrieben. Ich habe ganz früher, als es noch die uralte Version von der GamePro Homepage gab und die irgendwann so Lesertests eingeführt haben, da habe ich da Sachen rauf und runter reingeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob die noch in irgendeiner Form archiviert sind, hoffentlich nicht. Ich habe auch für Testseiten und so alles Mögliche, also so Produkttestseiten geschrieben, und bin dann irgendwann habe ich mich bei Eurogamer damals beworben, bin auch so angenommen worden, weil irgendwie scheinbar, also ich hätte es, glaube ich, jetzt rückblickend nicht erkannt oder so, aber irgendwie war da wohl Potenzial da und habe dann zuerst neben der Schulzeit und meinem Nebenjob, den ich damals noch hatte bei GameStop, habe ich dann angefangen, auch noch für Eurogamer zu schreiben, hauptsächlich Komplettlösungen dafür gemacht. Also falls Leute irgendwie mal Komplettlösungen zu Dead Space oder Baphomets Fluch
oder Dragon Age 2 oder Assassin's Creed Brotherhood oder Silent Hill, habe ich alles gefunden. Holy shit.
Also falls man dazu damals auf Eurogamer die Komplettlösungen benutzt haben sollte, die habe ich geschrieben.
Ganz kurz, ganz kurz mal reingehakt für die Chronologie. In welchem Jahr sind wir gerade, wo du im GameStop arbeitest und eigentlich noch zur Schule gehst?
In 2008.
Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich kann es unmöglich einschätzen.
Ich bin 36.
Wir sind gleich alt. Ich dreh durch. Okay, 2000. Okay, jetzt habe ich eine Vorstellung. Okay, jetzt kriege ich das alles langsam zusammen. Okay, Schule lang, GameStop und nebenbei geschrieben für Eurogamer. Okay, und was passiert dir jetzt dann nach der Schule, also dann um das Jahr 2009, 2010 dann herum?
Ich habe dann nebenbei die ganzen Jahre für Eurogamer weitergeschrieben. Bin dann auch so immer stärker involviert gewesen. Am Anfang hauptsächlich die Komplettlösungen. Dann hier und da durfte ich mal so einen kleinen Test machen. Wurde dann natürlich auch drauf geachtet, dass so gewisse Dinge dann korrigiert und beigebracht werden. Und bin dann nach der Schule ins Studium gegangen. Das klingt jetzt wesentlich wichtiger, als es eigentlich ist. Aber der Studiengang, der offizielle, heißt International Business Management East Asia Japan.
Hey, das klingt wirklich wichtig.
Was eigentlich nur bedeutet, mach mal so ein bisschen was von allem und dann fliegst du noch ein Jahr nach Japan. Das Studium, was ich da genossen habe. Also das war, du hast hier mal ein bisschen BWL gemacht, ein bisschen VWL, ein bisschen europäisches Recht, japanisches Recht, Marketing und pipapo und dann eben mit diesem Auslandsjahr verbunden.
Und was war der Plan dahinter? Also warum überhaupt dieses Studium?
Weil ich halt immer schon so ein Weeb schon war. Also ich habe mich immer schon für japanische Sachen interessiert, für die ganze Popkultur und auch so ein bisschen die Historie davon. Und dann habe ich mich damals dazu mit einem Kumpel entschlossen, das Ganze eben auch zu studieren. Und wir hatten dann in Ludwigshafen war das, am Ostasien-Institut, da ist eben dieser Studiengang. Und dann sind wir, weil wir halt niemand will nach Ludwigshafen selber ziehen, sind wir nach Mannheim gezogen und dann
ja, auch schwierig
rübergefahren. wir haben das eben explizit gewählt, weil einerseits, weil es halt das Auslandsjahr in Japan gab und wir eben auch die Sprache und so lernen wollten und da eben auch ein bisschen das Land selber eben zu sehen, ob sich das dann auch lohnt, vielleicht dort zu bleiben oder zu arbeiten. Und auf der anderen Seite, weil der Studiengang kein NC vorausgesetzt hat, sondern eine Aufnahmeprüfung.
Ich möchte da kurz ein Gefühl reinhängen, während du das erzählst, was ich gerade schon wieder total gänsehautig und irgendwie auch schön finde. Es zieht sich hier durch wie ein roter Faden, nämlich auch hier warst du schon wieder parallel Teil meines Lebens. Denn jetzt höre ich nämlich, wir studierten nicht nur zur selben Zeit, sondern in einer Entfernung von 20 Kilometern. Ich habe in Heidelberg zur selben Zeit studiert wie du in Mannheim. Und das ist auch wieder lustig. Also allein die Vorstellung, ich bin auch zum Feiern nach Mannheim manchmal gefahren, die Vorstellung, vielleicht nur wenige hundert Meter damals schon, vor über 10 Jahren von dir entfernt rumzustehen, ist phänomenal. Also wirklich lustig. Toll.
Ja, ich meine, ich bin auch ab und zu nach Heidelberg gefahren. Also das war
Wahnsinn.
Also es kann tatsächlich sein, dass man da irgendwo mal in der Nähe irgendwie.
Hattest du eine Lieblingskneipe in Heidelberg?
Oh, an der kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Okay.
Also
ja,
da, ich bin auch einfach so mit, ich bin meistens mit. Ich hatte ein paar Freunde aus der Uni, die aus der Region eben kamen und mit denen bin ich einfach mitgezogen und die sind dann in irgendwas reingegangen. Also ich kann mich auch in Mannheim selber oder in Ludwigshafen nicht mehr wirklich dran erinnern.
Okay.
Ich bin, glaube ich, einmal in den Musikpark mitgeschleppt worden und dann wollte ich da mein Leben nicht mehr rein.
Ja.
Das ist so die eine schlimme Erfahrung, an die ich mich noch erinnern kann.
Ja, sehr gut. Okay, wollte dich gar nicht bremsen. Also das heißt, du studierst jetzt gerade dann schließlich in Mannheim mit der Japanreise vor Augen. Wie ging es dann weiter? Wir sind jetzt quasi in den 2010ern. Parallel dazu läuft das Engagement bei Eurogamer als freier Autor.
Genau. Also ich habe das dann auch, als ich in Japan war, dort weitergezogen. Also habe dann auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht mehr so viele Komplettlösungen gemacht, aber dann weiterhin als freier Autor dafür geschrieben. Habe auch so ein bisschen meine Erfahrungen, die ich da hatte oder eben die Möglichkeit, dann eben auch Titel, die dort zuerst erschienen sind, dann vor Ort eben zu holen und zu besprechen. Und nach dem Auslandsjahr dann das Studium fertig gemacht und dann ging es eben so dran, okay, ich muss mir jetzt irgendeinen Job suchen. Und ich hatte immer schon auch beim Studium gemerkt, okay, das Fach, was mir am meisten liegt, ist eben Marketing. Das ist so das, wo ich wirklich Interesse habe. Das ist das, wo ich sogar gerne zu den Vorlesungen gegangen bin oder wo ich sogar gerne mal nachher noch mit dem Dozenten geredet habe über das Ganze. Und dann versucht, warum kombiniert man nicht das Ganze mit der Videospielbranche? Und habe dann versucht, im Marketing in der Industrie zu landen und hatte dann an verschiedene Leute, die eben Ausstellungen geschrieben haben, da zeitgleich das Ganze rausgeschickt. Unter anderem eben auch Nintendo und bei Sony PlayStation. Und bei Nintendo habe ich eine Absage gekriegt, weil die schon die Stellen gefüllt hatten zu dem Zeitpunkt. Und bei PlayStation bin ich dann zum Glück reingekommen. Das war auch ein bisschen Vitamin B, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber manchmal, ne, man muss es dann eben auch so ein bisschen nutzen, um an die jeweiligen Stellen zu kommen. Aber ich wollte zumindest so ehrlich sein, dass es da schon schon Einfluss drauf hatte, auf jeden Fall.
Und was genau hast du dort gemacht und vor allem auch wie lange?
Ich war ein halbes Jahr da für das Praktikum und mein Praktikum selber war im Marketing, aber ich bin ganz ehrlich, es war für das Marketing selber nicht wirklich viel Arbeit da, die ich machen konnte und wurde jetzt auch nicht so stark in die Marketingarbeiten da involviert. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich angekommen bin, da lief gerade die Kampagne für The Order 1886 und dann bin ich eben mal so auf einen Dreh mitgenommen worden, wo für eine Werbung was aufgezeichnet wurde oder war mal mit dem Tonstudio, als dafür ein paar Clips für Werbungen eingesprochen wurden und habe so ein bisschen was eben mitbekommen. Aber wirklich gemacht habe ich in dem Bereich nicht. Das, wo ich tatsächlich mehr gemacht habe, war dann nachher bei der PR-Kampagne von Bloodborne, die dann zu dem Zeitpunkt eben auch in dem Februar, März dann anlief. Und bin dann auch auf die PR-Events nach München und nach Berlin mitgenommen worden, weil ich eben den Bezug dazu hatte, weil ich eben die From Software-Titel kannte und mit dem Spiel generell sehr vertraut war. Und das heißt, man hat mich dann mitgenommen als so eine Art Experten, der dann auch mit den Journalisten dann da sitzen konnte, um so ein bisschen über die Sachen zu reden, die Sachen so ein bisschen zu erklären, die Spiele dann, also zumindest diese Intro-Sequenz, die man da spielen konnte, dann so ein bisschen auch gut beizubringen. Und das war ehrlich gesagt somit das eine, was ich wirklich da gemacht habe. Der Rest war, naja, hier in den Meetings mitsitzen, das mal irgendwie machen, da auf die Weihnachtsfeier gehen. Und ich wollte dann eigentlich auch da fest arbeiten. Und es war auch eine Stelle ausgeschrieben, auf die sich sowohl ich als auch noch jemand anders dort im Praktikum beworben haben. Und wir waren nachher beide ein bisschen angepisst, als dann der Geschäftsführer gesagt hat, nee, wir nehmen gar keinen von uns. Wir holen einfach irgendeine Person von außen rein. Das ist mir lieber. Ich will keine unerfahrenen Leute haben, die wir jetzt noch irgendwie selber anlernen müssen. Ich will einfach irgendeine Person aus einer komplett anderen Branche, by the way. Wo ich mir dann eben auch denke, okay, also nichts gegen die Person, ne? So. Aber ich fand den Gedankengang damals halt sehr, sehr frustrierend. Hab dann danach einfach mal meine Bachelorarbeit dann fertig geschrieben und bin anschließend in der Werbebranche dann trotzdem gelandet, eben bei einer Agentur. Also ich habe dann in Düsseldorf eine Stelle bekommen und habe dann da bei einer Agentur die nächsten 4 Jahre gearbeitet und dann währenddessen versucht, den Kanal an der Seite eben groß zu ziehen.
Den YouTube-Kanal, genau. Ich habe nachgeguckt, 2019 im Januar wurde der ins Leben gerufen, also während du dann bei dieser Agentur wohl warst. Diese Agentur selbst, hatte die irgendwas mit Spielen und dem Kram am Hut oder war das wirklich Medienbranche?
Also wir hatten tatsächlich Electronic Arts als Kunden damals, aber du hattest keine Auswahl, in welche Teams du reinkommst. Also es war, ich bin über so einen, das hieß damals so ein Campus-Programm, bin ich da reingekommen. Also dass da auch Quereinsteiger drin gelandet sind. So, ich war einer der wenigen, die tatsächlich was mit Marketing schon mal zumindest zu tun hatte. Wir hatten auch viele Leute, die so aus dem Psychologie- oder politikwissenschaftlichen Bereich dann eben kamen. Und wir wurden so für 6 Monate da angelernt und danach war es dann aber zufällige Verteilungen auf die Firmen, die du gekommen bist, und ich bin nachher bei ich bin bei Saventia gelandet. Das sind eben die, ne, Käse produzieren, also so Gérardmer, Saint-Malbré, und ich bin jetzt nicht wirklich so der Käse-Fan.
Oh, sehr gut.
Aber das Team war super, so die Arbeit hat mir auch tatsächlich für die ersten Jahre Spaß gemacht, weil alles relativ noch neu war. Also war es schon ganz cool, war jetzt auch ein cooler Job. Plus es hat auch so mental geholfen, da einfach die Arbeit zu tätigen, dann abgesichert zu sein und ich muss mich jetzt nicht abends noch um irgendwelchen Kram kümmern und konnte dann in der Freizeit eben versuchen, den Kanal zu betreiben.
Ja, mal zwischen Reihen quasi gefragt, in all diesen Jahren, also vor allem noch vor dieser Agentur dann, hast du ja, wie gesagt, weiterhin als freier Journalist, als freier Mitarbeiter für Seiten wie Eurogamer geschrieben und auch gegen Geld geschrieben. Und du warst ja dann damit schon super erfahren, hast viele Dinge schon ausprobiert und gemacht dort. Kam da jemals der Gedanke in dieser Zeit zu sagen, okay, statt jetzt weiter in dieser Werbebranche zu bleiben, nach diesem abgesägten Praktikum, diesem unglücklichen am Ende, ich gehe jetzt einfach full on und versuche da als Journalist mich irgendwo festzuhaken. War das mal ein Gedanke?
Nee, leider nicht. Einfach, weil ich bin nicht besonders, also das ist auch bis heute so geblieben, ich bin nicht besonders gut da drin zu networken oder mich irgendwo einzubringen, wenn ich die Leute nicht bereits kenne. Das heißt, deswegen, ich habe wirklich die ganze Zeit, also ich habe von 2008 bis 2016 ausschließlich bei Eurogamer oder für Eurogamer eben geschrieben, weil damit war ich vertraut. Das war der Schreibstil, den ich auch persönlich mochte. Ich musste da nichts irgendwie anpassen. Da wurden nicht ungefragt irgendwelche Sachen wegredigiert, sondern da wurde dann auch jedes Mal mit mir drüber gesprochen. Und teilweise haben uns da eben auch nochmal abends dann hingesetzt und Leute haben mir da geholfen. Also da bin ich auch mega, mega dankbar an die ganzen Personen noch, also an Martin, Alex, Benjamin, Sebastian. Also das ohne die Hilfe von den Leuten hätte ich auf jeden Fall auch meine Videos nachher nicht so gut machen können, um die Texte dafür zu schreiben. Aber das war für mich immer so super unsicher, weil ich wusste, okay, mit dieser einen Seite selber, da sind die Kapazitäten nicht da, um genügend ne, Geld zu haben, mich da jetzt eben auch noch irgendwie so fest anzustellen. Und dann mich noch bei anderen Seiten zu bewerben, da bin ich einfach... Also da kriege ich wirklich Panikattacken, wenn ich nur darüber nachdenke. Das also ich schreibe ja mittlerweile auch wieder für IGN Deutschland und das liegt auch nur daran, dass Manu mich gefragt hat. So, dass ich wäre davon selber niemals drauf gekommen. Mir ist das jedes Mal unangenehm, auch irgendwie nachzufragen, hey, kann ich zu dem und dem Spiel vielleicht noch irgendwie den Artikel oder so machen? Das braucht jedes Mal, braucht das so Überwindungskraft von mir. Deswegen bin ich da auch eher in diesen Teil reingerutscht, wo ich so für mich alles eben selber machen kann. Weil dann muss ich einfach niemanden fragen und irgendwie mir vorstellen, oh mein Gott, die Person hasst mich jetzt, wenn ich wieder hier einen Auftrag haben möchte oder so.
Ja. Apropos Auftrag, das ist ein gutes Stichwort. Was ich mich frage beim Zuhören ist jetzt Folgendes. Auch mit dem Wissen, wie so deine Inhalte damals, soweit man das eben noch nachgucken kann und auch heute so aussehen. Was war denn damals in dieser Zeit, in der du dann bei der Agentur, der Käseagentur gearbeitet hast und diesen YouTube-Kanal parallel so langsam hochgezogen hast und all diesen Kram? Was war denn eigentlich so deine Motivation zu sagen, ich möchte diesen Kanal haben und aufbauen? Ein Kanal, wo ich spieljournalistisch arbeite in unterschiedlichsten Formaten und da auch einfach meine Meinung so reinhauen kann und mal gucke, was die Leute so dazu sagen. War das, man könnte sich ja vorstellen, auf der einen Seite, um mal so ein Spektrum anzubieten, ein Ausgleich einfach zur Arbeit in der Agentur, weil das eben eine Leidenschaft von dir ist, oder auf der anderen Seite, und das ist das andere Extrem, ich sag mal, ein missionarischer Eifer zu sagen, alles klar Leute, ich habe einen Plan, ich will gerne den Leuten erzählen, was ich halte von XY, hier sind meine Videos. Wo auf diesem Spektrum warst du denn da so?
Also der, das, ich glaube, der initiale Gedanke war, ich habe damals das Praktikum angefangen und konnte während der Zeit eben nicht mehr offiziell für irgendeine Seite schreiben, ne? Weil da wäre ja, also Conflict of Interest, größer geht's ja gar nicht mehr. Ich kann nicht gleichzeitig irgendwie für einen Publisher direkt arbeiten und dann irgendwie auch noch für eine Spieleseite was schreiben. Das geht natürlich nicht. Und die YouTube-Sache war für mich dann die Möglichkeit, so anonym irgendwas zu machen. Und ich wollte eigentlich schon eine ganz lange Zeit auch Videos mal ausprobieren und Videos produzieren, weil ich immer so von anderen, also vor allem halt international von den Kanälen inspiriert war, so die Sachen, die damals Egoraptor gemacht hat mit seinen Sequelitis-Videos oder Matthew Matosis, den ich auch bis heute noch sehr wertschätze. Und davon inspiriert habe ich dann selber versucht, mal diese Videos zu produzieren und habe dann aber auch gemerkt, das gibt mir persönlich mehr. Also ich habe damit am Anfang gar kein Geld verdient. Also so die ersten Jahre habe ich absolut gar kein Geld verdient. Und auch als ich nachher aus dem Praktikum dann raus war und dann konnte ich eben wieder für Eurogamer schreiben, das habe ich dann noch ein Jahr gemacht und habe aber einfach gemerkt, so sehr ich die Leute da auch mag und so sehr ich natürlich dann auch die Bezahlung da mag, komplett für mich zu sein, so komplett zu 100% darüber auch verfügen zu können. So, ich muss jetzt nicht irgendwie abklären, ist das ein Titel, der sich lohnt? Ist da jetzt irgendwer schon anders dran? Wie läuft das jetzt? Sondern ich konnte halt zu 100% das machen, was ich wollte. Und dann habe ich in dem Moment, glaube ich, auch so ein bisschen gemerkt, dass das liegt mir persönlich besser, das passt so ein bisschen mehr dazu. Und dann auf der anderen Seite kommt, glaube ich, auch noch so das, was du vorhin so angedeutet hast, dahin dazu, dass ich für mich eben auch so merke, gewisse Sachen werden im deutschsprachigen Raum nicht wirklich so stark besprochen oder zumindest Aspekte eben auch von Spielen. Und dann war es eben so dieser eigene Drang, okay, dann ich will, dass gewisse Inhalte existieren. Ich sehe nicht wirklich, dass diese Form der Inhalte existiert. Also mache ich sie einfach selber aus so einem das klingt jetzt so, ich weiß nicht, das klingt so eingebildet, wenn man sagt, aus so einem künstlerischen Drang, aber irgendwo ist es das halt schon, also ne, ich will einfach, dass Dinge existieren und dann mache ich das und dann habe ich auch gemerkt, ich habe Spaß dabei und habe das über die ganzen Jahre dann hinweg durchgezogen und irgendwann diesen Schritt eben gefasst, während der Pandemie dann zu sagen, okay, ich versuche das Ganze jetzt mal eben auf Vollzeit zu machen ab einem bestimmten Punkt.
Ja, ich finde das sehr spannend. Ich würde dein Schaffen in vielen Bereichen beschreiben als eine Art von modernem Spieljournalismus, also vor allem subjektiv gelagert, kommentierend und so ein Kram. Und dem gegenüber aber steht eine besondere Textform, die sich durch deine Arbeit schon bei Eurogamer beginnt, komplett durchzieht, bis heute, bis zu IGN Deutschland, und zwar der Test. Du hast immer schon auch Tests geschrieben, und was ich mich frage, ist jetzt vor dem Hintergrund, was ich über dich erfahren habe, war das so, dass das anfangs so eine, ich sag mal, wirtschaftliche Notwendigkeit war im Sinne von, okay Leute, was habt ihr für mich? Okay, ich soll einen Test schreiben zu XY, mache ich. Gibt's am Ende noch eine Zahl? Vielen Dank. Oder war das etwas, an das du immer so geglaubt hast im Sinne von, okay, man kann Spiele auch in ein Testformat reinrücken, das für mich zumindest sicher eigentlich beißt mit der Art von Spieljournalismus, den du heute machst. Kannst du das mal erläutern, dein Verhältnis zu dieser klassischen Testform?
Das war hauptsächlich davon inspiriert, von den Sachen, die ich damals konsumiert habe. Also ich war riesiger, also ich würde schon fast sagen Fanboy von der damaligen GamePro, also ne, gerade so in den Anfang, Mitte der 2000er, das war so das, wo ich mich immer dran orientiert habe, und das war auch so etwas, was dann mein Stil in der Anfangszeit sehr stark geprägt hat, und das wurde so ein bisschen kombiniert mit den Sachen, die ich dann international zu dem Zeitpunkt gelesen habe. Das war ja so Mitte, späte 2000er. Das war ja so der Zeitpunkt, wo dieser ganze New Games Journalism dann aufkam, und dann eben auch gemerkt, oh nee, ich muss ja nicht einfach mich so komplett abarbeiten an diesen Punkten, die irgendwann mal, ich weiß nicht, gefühlt festgelegt wurden im deutschen Spielejournalismus in den 80ern. Und dann hat sich das einfach für zwei Dekaden nicht geändert. Und habe dann auch bei Eurogamer eben gesehen, so, hey, da kann man auch ein bisschen freier schreiben. Da wird nicht drauf geachtet, oh, das muss immer in so einer Wir-Form geschrieben werden, sondern da wird ganz klar und deutlich gemacht, die ganzen Redakteuren, Redakteurinnen, das sind einzelne Leute und die haben auch jeweils ihren eigenen Stil und die haben auch jeweils ihre eigenen Meinungen und das kann man dann eben auch immer wieder erkennen. Und da habe ich mich so ein bisschen so hingezogen gefühlt und habe deswegen auch sehr, sehr gerne über die Jahre die Testartikel dort geschrieben. Ich habe mich auch mega gefreut, als dann irgendwann, ich meine, die Entscheidung kam damals von der UK-Mutterseite, dass die Bewertungen abgeschafft werden oder beziehungsweise, dass sie sehr stark reduziert wurden. Statt so einer Zehner-Skala wurde es dann gesagt, okay, Basis ist keine Bewertung, sondern nur für gute, also für so Empfehlungen gibst du dann eine Empfehlung raus oder hier ist so der super krasse Megatitel, der kriegt dann einen herausragend und richtig schlechte Spiele, so die Gurken, die bekommen dann einen Finger weg. Und das muss ich sagen, das fand ich sehr befreiend in der Art und Weise, über die Sachen auch zu schreiben, weil man sich dann nicht wieder diese Gedanken machen musste über irgendeine Bewertung, weil ja, wir hatten dann eben auch diese Wertungsskala, die definiert war irgendwie, aber im Endeffekt ist es doch wieder auch, jede Person hat einen anderen Bezug zu diesen Zahlenwertungen. Später haben die das natürlich dann wieder eingeführt, das war aber schon lange, nachdem ich weg war. Ich verstehe auch, warum, natürlich, in der heutigen Zeit, da muss man eben versuchen, die Leute auf die Seite zu kriegen, wo es halt eben immer und immer schwieriger wird, aber ich persönlich ich mag das bis heute nicht, die Wertungen zu geben. Also ich schreibe auch gerne für IGN Deutschland, weil auch da Manu super offen ist und eigentlich die Leute auch komplett frei schreiben lässt, wie sie das dann eben jeweils wollen, was ich eben sehr mag. Aber ich hasse es, bis heute Zahlenwertungen zu geben. Ich hasse das so sehr.
Ja, aber trotzdem, und das finde ich so toll, nutzt du die Möglichkeiten von diesem Spektrum, dem ich auch immer sehr skeptisch gegenüberstehe, und das ist schon eine Untertreibung. Und zwar, und das will ich nur mal kurz herausstellen, weil ich das so toll fand, du hast einen Test bei IGN Deutschland geschrieben im Herbst letzten Jahres 2024 zu UFO 50 und warst nachlesbar, völlig begeistert von diesem Spiel. Hier bei OKCOOL haben wir es übrigens auch besprochen und gibst diesem Ding deswegen eine 10 von 10 Meisterwerk. Und das fand ich einfach toll, dass du dann sagst, okay Leute, wenn ich jetzt hier schon die Skala habe, dann nutze ich die auch komplett. Und das ist ja alles andere als selbstverständlich. Ich habe in Redaktionen gearbeitet, wo es immer hieß, okay, ab 92 von 100 kann man nicht vergeben, weil das würde bedeuten, perfektes Spiel und kein Spiel ist perfekt. Wo ich schon davor sitze und ohnmächtig werde und denke, um Gottes Willen, Leute, nix begriffen. Aber ist okay. Ich finde toll, dass du das gemacht hast. Das führt zu keiner Frage, ich wollte es einfach nur sagen.
Ja, also ich versuche das auch nach unten hin dann zu nutzen. Ich glaube jetzt aktuell war das auch bei Ninja Gaiden 4 dann der Fall, wo ich dann, ich glaube, ich bin im Metacritic immer noch so mit die niedrigste Bewertung mit einer 6 von 10 dafür. Weil das ist halt kein schlechtes Spiel, aber wenn ich das im Spektrum versuche zu bewerten, dann finde ich es halt so, okay, ne, es ist ein bisschen überm Durchschnitt für mich und dann ist es für mich eben auch eine 6 kein schlechtes Spiel, aber da kämpft man natürlich dann eben auch gegen die Wahrnehmung von den Leuten da draußen an, für die alles unter einer 8 bis heute immer noch eine Katastrophe ist. Sobald ein Spiel unter einer 8 bekommt, dann kannst du es eigentlich schon in die Tonne werfen. Warum brauche ich das noch irgendwie angucken? Und deswegen finde ich das immer so frustrierend, weil, und ich glaube, da stimmst du mir auch komplett mit überein, weil es einfach viel zu sehr von den eigentlichen Argumenten und dem Text ablenkt. So Leute fokussieren sich immer auf die Wertung und reduzieren das Ganze immer und immer wieder auf die Wertung. Und es wird dann komplett außer Acht gelassen, was die eigentliche Argumentation irgendwie war. Es war ja gerade international auch wieder die Ark Raiders Geschichte mit dem Test von Eurogamer, wo sie eine 2 von 5 gegeben haben. Und anstatt auf die eigentlichen Argumente dann zu schauen, warum die Person das gegeben hat, wird nur darüber gesprochen, was das für eine absurde Wertung irgendwie ist. Und das finde ich einfach immer so frustrierend. Und deswegen wünschte ich, wir könnten, ich weiß, warum das noch existiert, gerade bei den reichweitenstarken Magazinen, aber ich wünschte, wir könnten es einfach komplett abschaffen. So Wertungen sind etwas, das ist für, weiß ich nicht, so die private Einordnung. Wenn ich Sachen für mich persönlich auf einem Backlogged oder Letterbox-Sachen einordne, dann ist das für mich in Ordnung. Aber dadurch, dass das alles so durch Metacritic und der Fokus so da drauf gelegt, ich mag das überhaupt nicht.
Ja, ich bin da ganz deiner Meinung und gleichzeitig finde ich auch so gruselig, wie man auch selbst trotz aller Skepsis gegenüber diesem System nicht gefeit ist vor diesem psychologischen Effekt, wenn man eine Zahl sieht, dass man das Gefühl hat, man weiß eigentlich schon alles über den Text und fängt jetzt schon an, sich aufzuregen. Das habe ich selber eben gerade beim Zuhören nochmal gemerkt, als ich nochmal kurz über deine Portfolioseite bei IGN drüber gegangen bin und während du erzählt hast, gelesen oder gesehen habe, dass du Posttrauma diesem Horrorspiel eine 6 gegeben hast, eine 6 von 10. Und da merkte ich in mir direkt schon eine Unruhe, die sagen wollte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das ist viel besser als eine 6. Und das, dann habe ich direkt gemerkt, selbst ich, also im Sinne von jemand, der das erklärt scheiße findet, Zahlenwertung als Ausgangspunkt von Diskussionen zu nehmen, merke als psychologische Reaktion sofort, wie ich anfange, eine Meinung zu formulieren, obwohl ich den Text nicht mal kenne. Und das macht's eigentlich noch perfider. Also furchtbar, einfach furchtbar, ja.
Nee, also deswegen, also da ist auch, deswegen mag ich das auch lieber, die Sachen in den Videos zu besprechen und da eben auch auf die, weil ich habe das Gefühl, wenn Leute, wenn ihnen diese Wertung verwehrt bleibt, dass sie dann eher auch der Sache zu, das passiert nicht immer, klar, ich habe genügend Leute, die klicken auf ein Video, sehen den Titel, schreiben dann irgendwie ihre Hasstirade in die Kommentare rein, dann mache ich mich darüber ein bisschen lustig und dann ist auch gut, aber in den meisten Fällen, Leute gehen eben wesentlich eher auf die Thematik ein und auf die Argumente ein und auch das gleiche ja bei Podcasts, also deswegen, das ist, ich finde das auch so befreiend in Podcast-Besprechungen, ich habe ja auch mit meinem guten Kumpel Benny den Ink Ribbon Radio Podcast gestartet vor ein paar Jahren und da haben wir auch Post-Trauma besprochen und ich glaube, wenn du jetzt ohne die Zahlenwertung zu wissen, die Episode hören würdest, kämst du da, glaube ich, auch positiver draus, ja. draus ja. weg oder würdest nicht erst diese Schnappatmungsreaktion bekommen, die ich auch verstehen kann. Das, ja. Ich fühle das ja genauso, wenn ich dann teilweise ja. die Wertung sehe und mir denke, ei. Aber okay, lass mal lesen, was die Argumentation ist.
Ja, zu diesem Podcast kommen wir jetzt auch auf jeden Fall noch, weil das war eigentlich einer der wichtigsten Gründe, warum ich die überhaupt eingeladen habe. Jetzt haben wir uns mal schön 15 Minuten gegönnt, erstmal über andere Dinge zu sprechen, aber das macht ja nichts. Bevor wir dazu kommen, zu dem Ink Ribbon Radio, ich wollte schon Podcast sagen, aber Ink Ribbon Radio, vorher noch eine Zwischenfrage, damit ich das richtig auch vor Augen habe. Das bedeutet heute, jetzt im Jahr 2025, und korrigiere mich da unbedingt, wenn ich jetzt was Falsches sage, bist du dann, also ich sag mal, freier Journalist, Content Creator und machst YouTube, Finanzierung auch über Patreon und so ein Kram. Ist das richtig oder bist du noch mit einem Fuß irgendwo in einem Dayjob drin?
Nee, das mache ich zu 100%. Also das ist hauptsächlich Patreon. Ich habe auch einen Steady, der aber eigentlich mehr so ein Audio-Feed ist. Ich habe Twitch, worüber auch die Abos reinkommen. Und dann habe ich drei verschiedene YouTube-Kanäle, die bespielt werden. Mach halt zwischendurch mal Auftragsarbeit für IGN, hab hier und da irgendwie so Sponsoren und dann eben Ink Ribbon Radio. Das ist so die Diversifizierung des Portfolios. Nichts davon reicht alleine, aber so zusammen kommt irgendwie immer noch noch so knapp genügend drüber im Monat, um das fortführen zu können.
Ja, also das heißt, es ist schon immer noch ein Arbeitsmodus, von dem du sagen würdest, also zurücklehnen und entspannen kann ich mich da nicht. Ich frage vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ja viele Kolleginnen und Kollegen von uns, also freie Journalistinnen und Journalisten, immer jeden Monat von neuem hart dran arbeiten müssen, auf dieses Minimum an Geld zu kommen, um die ganzen Versicherungssachen und Steuersachen zu bezahlen und dann noch leben zu können. Würdest du dich da irgendwo in diesem Bereich einordnen?
Ja, also ich habe natürlich durch den Patreon so eine gewisse Grundsicherung, aber der reicht alleine nicht aus. Das heißt, ich bin auf jeden Fall immer darauf angewiesen, auch noch weitere Inhalte zu produzieren für die Werbeeinnahmen oder wenn man eben auf Twitch nicht streamt, dann abonnieren einen die Leute eben auch dann nicht mehr dauerhaft. Also das heißt, ich bin permanent auch in diesem Arbeitsmodus drin, leider eben auch immer noch so einem gewissen Panik-Arbeitsmodus, aus dem ich mich so wirklich krampfhaft versuche rauszuziehen. Also das ist eines von den schwierigsten Dingen momentan, dass ich daran arbeite, nicht 24 Stunden nur an der Arbeit zu hängen. Oder jede Freizeit, die ich dann irgendwie habe, wenn ich nicht irgendwie was mit meiner Partnerin irgendwie mache oder im Haushalt was mache oder mich ab und zu tatsächlich mal losreißen kann, um mit Freunden irgendwie zu treffen, dass ich abseits davon trotzdem nicht immer 100% in der Arbeit drin bin. Aber es ist natürlich sehr schwer, wenn man auch so das Gefühl hat, okay, ich lasse jetzt irgendwie einen von diesen, ich drehe mal nicht an diesen ganzen Tellern irgendwie gleichzeitig und auf einmal bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Also dieses Gefühl loszubekommen, nicht permanent im Überlebensmodus zu sein, das ist auf jeden Fall so momentan meine größte Herausforderung.
Ja, für die Leute, die jetzt zuhören und Patreon gehört haben und eine Zahl zur Einordnung wollen, ich hatte mal nachgeguckt im Vorfeld des Gesprächs, das sind ja alles öffentliche Zahlen, bei Patreon aktuell zu deinem YouTube-Kanal gehörend, also zu Speckobst, sind es 330 Leute etwa, die dich da supporten. Da kommt laut Patreon eine Zahl von 1.200 € raus im Monat. Allerdings wohl wahrscheinlich noch weniger wegen so Transaktionsgebühren, Kram und so ein Müll. Und bei Steady sind es nochmal so 20 Supporter. Also nur für die Leute da draußen, die jetzt zuhören und sich fragen, okay, was für Zahlen hat er denn überhaupt? Von was redet er da eigentlich genau? Von hier rüber springt jetzt mal zu Ink Ribbon Radio. Eine ganz fantastische Sache, die es seit 2022 gibt, wenn ich mir das richtig notiert habe. Ich habe reingehört in die allererste Folge von damals, weil ich neugierig war, wie du das gemeinsam mit deinem Kompagnon Benjamin Horlitz eigentlich vorgestellt hast. Und ihr sagt damals, fantastisch, euphorisch übrigens auch, ihr wollt mit diesem Ink Ribbon Radio den besten Horrorspiel-Podcast aller Zeiten produzieren. Und ich fand das ganz fantastisch. Ich habe dazu natürlich auch Fragen und ein großes Gefühl von Neid, das werde ich noch erklären. Aber vorher erstmal, kannst du mal herleiten, wie es eigentlich dazu kam, also zu sagen, alles klar, jetzt wir haben ja das Jahr 2022 oder sogar noch davor, wir machen jetzt gemeinsam einen Podcast, der sich ausschließlich dreht um Horrorspiel und Horrorspielkultur.
Ja, das kam daher, weil ich also in 21 dann auch gemerkt habe, okay, ich brauche noch ein weiteres finanzielles Standbein, weil 21 war das Jahr, in dem ich mich selbstständig gemacht habe. Das konnte ich auch damals nur mit der Hilfe von meinen Eltern. Also ich hatte das mit meinen Eltern so ein bisschen, vor allem mit meinem Vater abgesprochen, dass sie mir für ein Jahr so ein bisschen Support geben, damit ich dann so Grundsicherung, also so eine gewisse Grundsicherung habe, um mir das Ganze eben aufzubauen über das Jahr. Und dann gegen Ende davon habe ich gemerkt, so eieieiei, das da sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt, irgendwie komplett abgesichert zu sein. Und ich muss irgendwie diversifizieren. Ich muss irgendwie mir noch andere Standbeine aufbauen. Habe gedacht, so Podcast, das habe ich in der Vergangenheit schon mal gemacht, aber ich brauche halt auch irgendetwas, wo ich weiß, das funktioniert. Ich brauche eine Person, mit der ich eben auch die ganze Zeit so arbeiten kann, die vielleicht genauso bescheuert ist wie ich, was dieses Arbeitspensum betrifft und da eben genauso dran Lust hat. Und dann hatte ich mich dran erinnert, ich habe ja mit Benny zusammen mal an so einer Silent Hill Retrospektive gearbeitet, für seinen damaligen Podcast noch. Und wir haben über den Verlauf von mehreren Monaten eine komplette Silent Hill Retrospektive aufgenommen, mit verschiedenen Gästen eben auch, und die ist nachher so 13 Stunden lang gewesen. Und dann wusste ich durch diese Erfahrung, hey, mit dem komme ich gut klar, mit dem kann ich gut arbeiten, wir sind beide auf diesem selben Horrorthema, und ich habe dann Ende 21 zwischen den Jahren vielleicht auch ein bisschen angetrunken, das weiß ich nicht mehr, das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber es könnte gewesen sein, dass ich auf jeden Fall Benny mitten in der Nacht eine Sprachnachricht geschickt habe, so, hey, lass einfach mal einen Horrorspiel-Podcast machen.
Und sie klang sicherlich anders, als wie du es gerade beschrieben hast.
Das auf jeden Fall, aber es war wirklich, der Gedanke kam mir einfach und ich dachte, okay, bevor wir jetzt irgendwie noch den 12. Standard-Podcast irgendwie gründen. Lass ein bisschen spezifischer sein, um da eben auch diese Zielgruppe für uns gewinnen zu können. Und dann gibt uns das auch die Möglichkeit, neben den großen Spielen und den Klassikern eben auch über die kleinen Titel zu reden. Ne? Gerade auch die ganzen Indie-Spiele, die dann erscheinen. Und das ging auch relativ schnell, weil Benny auch schon die ganzen Kontakte hatte zu Leuten, die eben für die Musik zuständig sind oder eben für so Logo-Cover zuständig sind. Das heißt, wir haben da Ende 21 gab es diese Sprachnachricht zwischen den Jahren, und dann im Frühjahr 2022 hatten wir dann eben schon die erste Podcast-Episode zu Dino Crisis, und seitdem läuft das auch wirklich super. Also das ist ein Projekt, wo ich sehr glücklich bin, im Nachhinein Benny diese Sprachnachricht geschickt zu haben, weil das ist seitdem nur gewachsen und gibt uns auch immer die Möglichkeit, nicht nur über die ganzen Titel zu sprechen, sondern eben auch zwischendurch dann mal Leute einzuladen, um mit denen mal über Sachen, über Titel zu sprechen. Auch bei Personen, wo man sich jetzt vielleicht normalerweise jetzt nicht getraut hätte, für irgendwas mal eine Anfrage zu schicken.
Ja. Und da kann ich jetzt mal kurz erklären, mein Neid, ich finde das so toll, also ich liebe dieses bunte Programm von OrkiCool, das ist da erstmal thematisch und was Spielgenres und sowas angeht, da wie bei vielen anderen Podcasts keine Grenzen gesetzt sind und eher so die Fragestellungen dann das besondere Ding sind, aber was ich trotzdem so beneidenswert und toll finde, ist die Vorstellung, dass ihr diesen Podcast habt, der diese eine Nische sich rausgreifen. Das finde ich so cool, weil man kann dann so sehr in die Tiefe gehen, weil das ja auch das Publikum auf eine Weise erwartet. Ich hatte das vor vielen Jahren bei Archeo Games mal. Das war ein Blog, ein Projekt, das sich drehte um Archäologie und Videospiele. Und das ist auch eine super Nische gewesen und die erlaubt es eben so richtig schön tief zu gehen. Und das könnt ihr jetzt eben auch und das beneide ich richtig gehen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ich habe auch gesehen, aktuell, auch um hier wieder eine Zahl für die Leute draußen anzubieten, unterstützen auf Steady 248 Mitglieder euch, bei da kommt dann so raus, so 1280 Euro so etwa, aber auch da wieder abzüglich Transaktionsgebühren von PayPal und sowas. Jetzt seit 3 Jahren quasi, das sind die Zahlen seit 3 Jahren oder was ich in den letzten 3 Jahren getan hat. Was mich mal interessieren würde, du hast schon gesagt, für euch war auch dann, was sich gut herausgestellt hat, die Erkenntnis, wir sprechen durchaus ein anderes Publikum an als die vielen anderen großen Vollsortimenter-Spiele-Podcasts. Was sind denn noch so Erkenntnisse, die du gewonnen hast aus diesen 3 Jahren mit diesem Podcast in Hinblick auf Konkurrenzumfeld und wie man einen Podcast aufbaut, damit der auch sich selbst trägt, kommerziell auch erfolgreich ist? Was sind denn so diese Erkenntnisse, die du da machen konntest? Das würde mich wirklich sehr interessieren.
Also wir hatten auf jeden Fall sehr viel Glück mit dem Podcast, weil wir ihn zur wahrscheinlich besten Zeit gestartet haben. Denn gerade so in 2022 war die, da kam so ein bisschen die Renaissance von dem Indie-Horrorspiel, wo wir uns mittlerweile gar nicht mehr retten können vor solchen Titeln und dann eben auch die Hochzeit von Resident Evil gerade wieder mitnehmen. Silent Hill ist ja jetzt auch zurück als eine Marke. Also und dann auch so Ankündigungen wie Alan Wake 2 oder so mitgenommen. Also das dem Horrorgenre im Spielebereich, dem geht es so gut wie noch nie, würde ich sagen. Und das heißt, da haben wir auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt, in diese Nische mit einzusteigen. Eine Sache, die ich auch als Erkenntnis sehr wichtig finde, ist die Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Also für mich ist das auch nie so ein Konkurrenzgedanke. Also auch wenn ich jetzt mir die Zahlen von anderen Leuten oder eben auch jetzt von deinem Podcast oder so angucke, ich denke jetzt irgendwie nie, oh, das ist Konkurrenz oder das ist jetzt irgendwie, da müssen wir uns jetzt den höheren Marktwert erarbeiten, sondern für mich ist das eher so ein Segment, das gemeinsam wächst. Also ich freue mich auch immer, wenn andere Podcasts erfolgreich sind. Ich freue mich auch immer, wenn das finanziell erfolgreich ist. Ich habe mich auch mega gefreut, als ich gesehen habe, dass bei OK Cool dann über die Jahre die Zahlen hochgegangen sind, dass du eben auch das Projekt so weiterführen kannst, dass du eben dann auch andere Leute bezahlen kannst für ihre Arbeit. Ich finde, das ist einfach was generell sehr Positives und ich glaube auch, dass die komplette, sagen wir mal, diese kleine Branche, in der wir uns da irgendwie nochmal befinden, in diesem Gaming-Podcast-Bereich, dass die allgemein einfach nur profitiert, wenn Leute da eben zusammenarbeiten und selber eben auch Aufmerksamkeit reinholen und auch so ein bisschen diese, sagen wir mal, dass Leute, die Schwelle endlich überschreiten, auch finanziell solche Sachen zu unterstützen. Weil ich glaube, das ist bei jeder Person irgendwo anders. Die eine Person, die muss das dann irgendwie bei, okay, Stay Forever finde ich cool, da gebe ich dann jetzt mal irgendwie Geld oder The Pod, dann gebe ich mal irgendwie Geld oder bei OK Cool, da gebe ich jetzt mal Geld oder bei Hooked und dann eben teilweise wahrscheinlich auch Leute, ja, Horror ist mir dann so wichtig, dann gebe ich hier mal, probiere ich das Ganze mal irgendwie aus und ich glaube, dass das hilft einfach so einer Normalisierung, die Sachen zu unterstützen, weil wenn ich mir immer vorstelle, wie viel Geld früher in den 90ern und 2000ern in Magazine geflossen ist und wie viele große Redaktionen mit irgendwie einem Dutzend Leute gleichzeitig daran arbeiten konnten, dann denke ich mir, da muss doch eigentlich auch immer noch genügend, also mit auch einem gewachsenen Medium, da muss doch eigentlich auch genügend Geld da sein, um jetzt nicht nur die paar Projekte zu finanzieren, sondern eigentlich noch viel mehr Leute damit zu finanzieren. Und das ist einfach so für mich so eine Grunderkenntnis, die ich über die Jahre auch eigentlich nur bestätigt gesehen habe, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial ist, auch für neue Leute noch irgendwie damit reinzukommen. Und ich einfach nur so dieses, dass das Ganze gemeinsam wachsen sehen will und für mich das auch mega viel Spaß macht, dann über den Podcast so ein paar neue Kontakte knüpfen zu können, weil ich habe ja schon vorhin gesagt, ich bin mega scheiße im Networking. Benny macht das die meiste Zeit, auf mich müssen Leute zukommen und dann sage ich immer, ja, sehr gerne. Aber für mich ist das mega schwer, irgendwie E-Mails oder eine Anfrage per DM oder sonst was zu schreiben. Und der Podcast hat mir da auch extrem bei geholfen, so ein paar neue Kontakte eben zu knüpfen oder dass wir es auch mal geschafft haben für den Podcast mit verschiedenen Leuten aus der Industrie zu sprechen, dass wenn wir zum Beispiel merken, oh, da hat irgendjemand aus dem deutschsprachigen Raum an einem Titel gearbeitet, den wir hier besprochen haben, dann lass doch einfach mal die Person einladen und das eben auch nochmal in so einem Podcast besprechen. Das sind eben auch Sachen, wo ich gemerkt habe, das ist halt richtig, richtig cool, nochmal so diese menschliche Komponente mit reinzuholen und auch die unterschiedlichen Ansichten zu haben. Also ich liebe es, wenn wir Leute für einen spielenden Podcast einladen können, wo wir uns vor allem bei neuen Titeln nicht so wirklich einig sind. Also wo ich dann eben weiß, ich bin jetzt hier vielleicht derjenige, der das Spiel dann mal liebt oder mal weniger gut findet und dann haben wir andere Personen drin, die komplett gegenteiliger Meinung sind und das halt in so einem sehr detaillierten und auch teilweise halt wirklich so langem Gespräch dann mal ordentlich auszuführen und die ganzen Ansichtspunkte gegeneinander zu setzen, das liebe ich halt wirklich. Also das muss ich sagen, das ist eine Sache, die wirklich erst so durch den Podcast aufkam, weil wir uns da so die Zeit nehmen können und halt alle in dem Thema relativ tief drin sind und es da viel besser möglich ist, dann eben auch diesen ganzen Perspektiven so ein bisschen Luft zu geben dafür.
Mhm. Wenn wir jetzt mal all diese Sachen zusammenführen, also du arbeitest als freier Journalist bei Seiten wie IGN, schreibst ja Tests und andere Texte, du livestreamst regelmäßig, du hast den YouTube-Kanal Speckobst, du hast diesen Podcast, du hast auch noch meinen eigenen Podcast, Speckcast, den gibt's ja auch noch. Eine ganze Menge, die du zu tun hast und machst und deswegen, all das führt für mich, finde ich zumindest, zu einer Frage, die man eigentlich immer zu Beginn eines Gesprächs stellt, aber es bietet sich an, jetzt danach zu fragen und zwar: Wie geht's dir eigentlich? Also es klingt nach wahnsinnig viel Arbeit und auch nach wahnsinnig viel Energie und Enthusiasmus, die dahinter stecken. Ich muss deswegen mal fragen, wie fühlt sich denn all das zusammengenommen an? Also Thema Arbeitsbelastung und ich traue es mir ja kaum auszusprechen, Work-Life-Balance. Wie sieht's da in deinem Leben so aus, wenn du das teilen willst?
Oh, katastrophal.
Ja. Oh je, ich hab's befürchtet nämlich.
Das, also ich bin wirklich permanent am Arbeiten. Ich meine, ich mache das gerne. Also ich liebe das. Das ist halt so dieses, so ich wüsste so ein ganz normaler 9-to-5-Job, wenn ich da wieder in die Werbeindustrie oder so zurückgehen würde, das wäre wesentlich angenehmer. Das wäre wesentlich leichter, dann auch nebenbei noch so ein bisschen was zu machen. Aber ich habe eben auch über die letzten Jahre gemerkt, so anstrengend das doch ist, das ist einfach, wo ich die Passion dafür habe, wo ich eben dafür brenne und wo ich auch, deswegen finde ich es auch immer so lustig, wenn mir manche Leute in den Kommentaren vorwerfen, oh, Björn hasst irgendwie alle Videospiele. Und das könnte, das Gegenteil, also könnte nicht stärker der Fall sein. Also ich bin so fasziniert davon, versuche so vielen Titeln wie möglich irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben und auch die ganzen Indies irgendwie rauszusuchen, aber zeitgleich auch dann in die Historie irgendwie einzutauchen. Gerade habe ich jetzt momentan so, so eine Faszination mit alten FMV-Spielen entdeckt, wo ich so, oh mein Gott, hier ist noch so viel Kram. So, ja, ich habe mal von so ein paar Spielen gehört, aber viele Sachen werden gar nicht besprochen und dann findet man irgendwie heraus, hier gab es ein von MGM produziertes Full-Motion-Video-Game namens Wirehead, was nur exklusiv auf dem Sega Mega CD Mitte der 90er veröffentlicht wurde. Habe ich noch nie von gehört, keiner kennt das. Millionen rein investiert, nur auf dieser Plattform gelandet und dann arbeite ich mich da rein und versuche die Leute zu recherchieren und stehe kurz bevor, wenn ich meine Anxiety nicht hätte, die Leute auch irgendwie anzuschreiben und nach Interviews zu fragen dafür. Aber die Faszination ist einfach immer da und das ist das, was mich antreibt. Ich habe zum Glück diese Energie, dass ich halt immer noch so ein bisschen dieser, weiß ich nicht, so Duracell-Hase bin momentan. Aber ich möchte natürlich an einen Punkt kommen, wo das Ganze eine bessere Balance findet. Also optimal wäre für mich, dass ich die Sachen alle so weit aufbauen kann, dass ich vor allem diese, sagen wir mal, so diese Kleinteiligkeit abgeben kann. Dass ich abseits von den Hauptkanal-Videos, die eben auch komplett geskriptet sind, die möchte ich weiterhin zu 100% selber editieren, aber Sachen auf dem Zweitkanal, wo ich jetzt einfach nur so eine lockere Review einspreche oder irgendwelche Meinungen kundtue zu News oder so, oder eben auch dann die Sachen, die ich aus den Streams dann produziere, dass ich das einfach abgeben könnte, dass ich da irgendwie ein, zwei Personen oder so hätte, die auch nur auf Auftragsbasis oder so, dass ich die dafür bezahlen könnte, um die Arbeit zu tätigen und ich dadurch mehr Kapazitäten habe, auch mal wieder andere Dinge zu machen. Also ich habe ja gesagt, ich war damals in Japan, ich hänge immer noch auf so dem Stand von einem japanischen Fünftklässler rum, was die Sprachkenntnisse betrifft. Ich würde lieben gerne wieder das aufgreifen, Japanisch zu lernen. Ich würde lieben gerne irgendwann mal irgendein obskures Videospiel übersetzen und dadurch dann eben auch lernen, wie man das Ganze so ein bisschen programmieren muss, um das dann auch in so eine komplette übersetzte ROM dann eben zu verwandeln. Ich würde sehr gerne auch mal an einem eigenen Titel oder so nebenbei arbeiten. Nicht jetzt für ein, nicht mal gar nicht für so ein kommerzielles Produkt, sondern einfach nur mir die Zeit ein bisschen rausnehmen und da ein bisschen was lernen. Ich will mir seit Jahren irgendwie vornehmen, mal Blender zu installieren und damit irgendwie rumzuhantieren. Aber es ist einfach die Zeit nicht da. So, das sind so die, ich habe einfach noch sehr viele Dinge, die ich gerne machen möchte, die ich gerne ausprobieren möchte. Und für viele Sachen, ich in dem Bereich, die Passion und Faszination eben habe. Und es ist mehr einfach nur, ich wünschte, der Tag hätte 50 Stunden und ich könnte mich irgendwie dreiteilen. Das ist so das Hauptproblem dabei. Und ich versuche auch immer drauf zu achten, gerade meine Partnerin, die dann berechtigterweise eben auch oftmals so mit ein bisschen Sorgen auf mich blickt und dann so, hey, komm doch jetzt mal, musst du jetzt wirklich nochmal um 12 Uhr irgendwie hoch und noch an Sachen arbeiten bis irgendwie 3-4 Uhr morgens, kannst du nicht jetzt einfach zusammen irgendwie früher ins Bett gehen? Und dann bin ich so, ja, aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann verschiebt sich das auf morgen und dann muss ich das noch und hier ist noch die Aufnahme und das noch irgendwie. Das ist einfach sehr schwer. Das heißt, ich hoffe, dass ich da an einen Punkt demnächst komme, wo zumindest die, sagen wir mal, mein Patreon, mein Steady und eben auch der Steady von Inkribben, dass das als so ein Dreiergespann so viel Geld einnimmt, dass ich eben auch so endlich diese Ruhe für mich haben kann, von wegen, okay, selbst wenn jetzt nächsten Monat mal die Zahlen 50-100 Euro runtergehen, ich muss mir keine Sorgen machen, irgendwie finanziell oder so darum, und ich kann einfach mich mehr auf die Dinge fokussieren, die ich da wirklich machen möchte. Weil man wird einfach zu sehr dahin getrieben, dann, okay, ich muss darüber noch das einnehmen, hier noch irgendwie ein Video zu machen, weil ist gerade ein wichtiges Thema, ich möchte gern was dazu sagen. Aber dann sitze ich jetzt halt wieder einen Tag im Schnitt oder so und könnte ich andere Dinge tun. Das ist so wirklich das Schwierige daran, wie verteilt ich bin die ganze Zeit und auch sehr zerstreut gedanklich.
Ja. Ich weiß nicht, ob mir das nach etwas mehr als einer Stunde persönlichen Gesprächs schon zusteht, aber ich mache es jetzt trotzdem einmal frecherweise. Ich gebe mal diese sehr platte Erkenntnis an dich weiter, die mir irgendwann mal selber geraten wurde. Und du wirst es selber wissen, aber erfahrungsgemäß, wir machen ja sehr ähnliche Dinge, kann man sowas gar nicht oft genug hören. Und zwar, die ganze Sache hier ist ein Marathon und kein Sprint. Und das muss ich mir selber auch immer wieder in Erinnerung rufen. Die ganze Arbeit und die Leute da draußen haben so viel mehr davon, und wir übrigens auch selbst, wenn man versucht, regelmäßig die Pausen irgendwie sich reinzudrücken. Und ich weiß genau, wie das klingt, weil ich auch schon mal an diesem Ende saß, wo du auch gerade bist. Man denkt sich dann, ja, das geht schon. Aber ich glaube, es ist wertvoll, einfach nochmal ein weiteres Mal zu hören, auch wenn du jetzt vielleicht denkst, nein, was will er denn? Die Pausen sind sehr wertvoll. Und ich gehöre zu den Menschen, die jetzt mehr denn je, nachdem ich die jetzt auch kennengelernt habe, sehr genießen, was du machst. Und ganz eigennützig sage ich, mach das gerne weiterhin, aber gesund. Also pass gerne auf dich auf.
Ja, das, also vielen, vielen Dank. Ich meine, das hilft auch immer, dass ich weiß, du sagst das so, dass das klingt so plakativ und man sollte das eigentlich wissen, aber es hilft tatsächlich, das auch von anderen Leuten dann nochmal zu hören.
Ja. Und wie gesagt, wir machen sehr ähnliche Dinge. Unsere Tage sehen offenbar auch sehr ähnlich aus, nur dass ich kein Geschoss habe, dass ich noch hochgehen kann. Aber deswegen spreche ich quasi mit der gedachten Hand auf deiner Schulter, während du das gleiche bei mir machst. Ich weiß, wie sich's anfühlt. Und deswegen pass auf dich auf. Gerade jetzt, und das ist vielleicht die letzte Frage zu den anstehenden Weihnachtstagen, kann man ja mal die Zeit nutzen, irgendwann dann mal zumindest runterzukommen. Hast du das auch vor, so richtig so kleinen Weihnachtsurlaub zu machen?
Weihnachtsurlaub nicht. Also wir hatten tatsächlich gerade im Oktober, waren wir so eine Woche in Holland.
Toll.
In einem so richtig, richtig gemütlichen Ferienhaus. Und das war großartig, weil das ist so die einzige Zeit, wo ich dann auch mal sage, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Bücher mit.
Ja.
Und dann lasse ich so die Arbeit und den ganzen anderen Kram einfach mal in Ruhe und ich lese einfach nur eine Woche, gehe spazieren und was Gutes essen. Und das hat mir auch wirklich fantastisch gut getan. Über die Weihnachtstage, ich versuche immer so ein bisschen dadurch, dass die Werbeeinnahmen im Januar so kacke sind, versuche ich immer den Januar so ein bisschen zu nutzen für einfach so ein bisschen Lebenshaushalt, ne, dass ich dann hier im Arbeitszimmer einfach mal ein bisschen versuche zu organisieren oder wirklich einfach mal zu sagen, das jetzt zu tun, wo ich irgendwie drauf Lust habe. Also ich habe ein riesen Interesse daran, meine Konsolen zu modifizieren und das mache ich meistens immer so im Januar, dass ich mich dann da hinsetze, okay, woran könnte ich jetzt ein bisschen arbeiten, woran könnte ich jetzt ein bisschen basteln oder was könnte ich hier irgendwie noch so ein bisschen an dem Zimmer und so verändern. Da freue ich mich drauf, so auf den Januar. Ich muss dann zwar auch immer so mir das nochmal reinrufen, weil man dann teilweise in diesen Gedanken reinrutscht, naja, die Werbeeinnahmen sind geringer, das heißt, du musst noch mehr arbeiten, um das gleiche Geld rauszuholen. Das ist dann so, nein, die Werbeeinnahmen sind scheiße, das ist der beste Monat, um sich so eine kleine Auszeit zu gönnen oder beziehungsweise einfach mal an Dingen zu arbeiten, an denen man sonst irgendwie keine Zeit hat. Einfach so sich ein bisschen selbst auf das konzentrieren, was einem gerade so am meisten gibt, ohne an das mögliche finanzielle dahinter zu denken.
Ja. Ich kann nur sagen, toi, toi, toi. Und mich nochmal wiederholen, ich habe da so genossen, dich jetzt mal nach all den Jahren des parallel nebeneinander Herlebens quasi, dich jetzt mal persönlich zu treffen und mit dir zu sprechen. Ich fand das ganz toll. Mir hat das richtig doll gefallen und ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit. Wirklich. Ich hoffe, jetzt bringe ich dich in eine unangenehme Situation, weil du jetzt auch was Nettes sagen musst, aber ich hoffe, es war für dich so angenehm, wie für mich es war.
Nee, das hat mir wirklich, ich meine, du bist generell jemand, der hervorragend Interviews führen kann. Also ich verfolge ja auch das Okay Cool schon seit, ich glaube fast zu Beginn. Also wenn nicht seit der ersten Folge, dann würde ich so sagen seit der dritten oder vierten. Krass. Ich meine, du hattest vorher den alten Blog erwähnt, da habe ich auch teilweise mal Artikel drauf gelesen.
Nein! Mein Gott, das ist doch unangenehm zum Ende noch für mich, um Gottes Willen, vielen Dank.
Also von daher, mir hat das mega viel Spaß gemacht. Toll. Ich könnte auch problemlos noch weiterreden, also gerne.
Ach, großartig. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, heben wir uns einfach alles Weitere für Teil 2 auf. Okay, Cool trifft wieder, ist ja eine Realität, das Format gibt's. Ich werde jetzt anstandsweise ein bisschen warten, damit sich's auch lohnt. Und dann komme ich wieder auf dich zu und sage, komm, Teil 2, wir reden einfach nochmal. Wunderbar.
Toll. Sehr gerne.
Du, ich wünsche dir ein fantastisches Restjahr. Viel ist ja gar nicht mehr übrig, überraschenderweise, ehrlich gesagt. Und ein umso besseres Jahr 2026. Ich sag einfach mal das Allgemeingültige. Wir sind in Kontakt, aber dir meine ich es auch so.
Alles klar, freut mich auf jeden Fall.
Gut, dann tschüss.
Tschüss.
Na, wenn das nicht schön war, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, ich finde schon. Vielen Dank nochmal an Björn Balk alias Speckobst für seine Arbeit und natürlich für seine Zeit und ebenso natürlich ein großes Dankeschön euch da draußen für eure Zeit und ganz bestimmt auch eure Arbeit, wie auch immer die aussieht. Ich freue mich einfach gemeinsam, wie gesagt, vor Weihnachtszeit. Es ist höchste Zeit für Harmonie und gute Gefühle. Übrigens, apropos gute Gefühle, hier noch einmal der überlebenswichtige Appell, wenn ihr Okay Cool unterstützen wollt und ganz nebenbei fantastische Extra-Podcasts freischalten möchte, die dienstags und freitags erscheinen, dann lade ich euch ein, in der Folgenbeschreibung auf die Steady-Seite zu klicken. Da könnt ihr ein Abo abschließen, jederzeit kündbar und zum Supporter werden. 5 € im Monat kostet euch das. Ansonsten außerdem immer gern gesehen und gehört, Empfehlungen im Freundeskreis zu diesem Podcast, Bewertungen bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Das kostet euch nur ein paar Sekunden und wenige Klicks, aber hilft diesem Projekt hier, neue Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Das wäre eine ganz große Freude, quasi ein kleines Weihnachtsgeschenk jetzt schon für die Welt von Okay Cool. So oder so, ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns spätestens nächste Woche am Dienstag bei der, sehe ich gerade, eine Sonderfolge am Sonntag auf euch wartet bei Okay Cool trifft. Freut euch drauf, da floss Arbeit rein. Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. So, bis dahin. Tschüssi.